Lesung aus dem Buch des Propheten Ezechiel. Denn so spricht der allmächtige Herr: Siehe, ich selbst werde mich meiner Herde annehmen und nach ihr sehen. Wie der Hirt nach seiner Herde sieht, wenn er unter seiner zerstreuten Herde weilt, so werde auch ich nach meiner Herde sehen und sie aus allen den Orten befreien, wohin sie zerstreut worden ist am dunklen, finsteren Tage. Ich werde sie aus den Völkern wegführen und aus den Ländern sammeln und sie in ihr Land zurückführen. Ich werde sie weiden auf den Bergen Israels, in den Talgründen und in allen bewohnten Gegenden des Landes. Auf gute Weide will ich sie führen. Auf Israels Bergeshöhen wird ihre Trift sein. Dort wird sie ruhen auf guter Trift und fette Weide haben auf Israels Bergen. Ich selbst will meine Herde weiden und ich selbst will sie lagern lassen. Die verirrten Tiere werde ich suchen, die Versprengten zurückführen, die Verletzten verbinden, die Kranken stärken und die Gesunden und Starken behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Soweit die Worte der Lesung. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus, 9. Kapitel, 9. bis 13. Vers. Als Jesus von dort wegging, sah er einen Mann am Zollhaus sitzen, Matthäus mit Namen. Und er sprach zu ihm: Folge mir nach. Da stand er auf und folgte ihm nach. Und es begab sich, als er zu Tische lag im Haus, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und legten sich mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch. Als die Pharisäer dies sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern: Warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Er aber hörte es und sprach: Nicht die Gesunden bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Geht hin und lernt, was es heißt: Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder. Soweit die heiligen Worte. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Meine Zuhörer, liebe Christen. Wir haben die Betrachtung des 8. und 9. Kapitels bei Matthäus, die sogenannten Wunderkapitel, unterbrochen. Heute wollen wir den zweiten Teil der Trilogie, nachdem wir den Seesturm, die Dämonenaustreibung und die Heilung des Gelähmten betrachtet haben, den zwei Fragen nachgehen. Die eine heute: Warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Und die weitere Frage am nächsten Sonntag: Warum fasten deine Jünger nicht? Die Berufung des Matthäus und das Gastmahl mit der Frage: Warum isst euer Rabbi mit den Zöllnern und Sündern? Hat im Grunde das Thema Sündenvergebung. Unsere Erzählung unterscheidet sich von den parallelen Stellen bei Markus und Lukas dadurch, dass hier der Berufene Matthäus heißt, während die beiden anderen ihn Levi nennen. Markus nennt ihn den Sohn des Alpheus. Vielleicht nennt der Verfasser des Evangeliums hier den Namen eines Gewährsmannes, dem er viel verdankt. Jedenfalls, der Ruf Jesu trifft hier einen Zöllner. Die Zusammenstellung Zöllner und Sünder ist uns geläufig. Sünder sind nach der jüdischen Volksmeinung Angehörige von Berufen, die zu Unehrlichkeit verleiten. Beim Zöllner kommt noch hinzu, dass er im Dienst des Herodes steht, der selbst kein Jude, sondern als Idumäer ein halber Heide war. Der Ruf Jesu reißt den Zöllner von Geld und Geldliebe los. Die Pharisäer, wir müssen uns etwas mit ihnen befassen, sind eine Laienbewegung, wir würden sagen eine Kongregation, vielleicht in etwa dem evangelischen Pietismus vergleichbar, wie es Joachim Jeremias, der evangelische Theologe, sagt. Pharisäer, das heißt Abgesonderte. Sie wollen strengste Genauigkeit im gesamten Verhalten. Eine Fülle von Lebensregeln schützt wie ein Zaun vor Übertretungen des mosaischen Gesetzes. Die Gemeinschaft Jesu mit den Zöllnern und Sündern zeigt sich darin, dass er mit ihnen Tischgemeinschaft pflegt. Der Pharisäer hingegen und der fromme Jude meiden die Tischgemeinschaft mit allen, die irgendwie verdächtig sind, die Einzelheiten der jüdischen Speisegebote nicht zu kennen oder die sie gar leichtfertig übertreten. Bei einem Zöllner und Sünder kann man nie wissen, ob er nicht kultisch unreine Speisen oder heidnischen Opferwein den Gästen vorsetzt oder ob er die kultischen Reinheitsgebote ernst nimmt. Es geht den Pharisäern um das Ganze, um Gottes Gericht, um Vergebung, um ein heiliges Volk. Dies Anliegen wird von Jesus aufgenommen, aber er entkleidet es der Selbstgerechtigkeit, die sich die Pharisäer zugelegt hatten, entkleidet es der Menschenverachtung, des Stolzes und der Überheblichkeit. Nicht die Gesunden bedürfen des Arztes, sondern die Kranken, so sagte Jesus, wir hörten es eben. Dabei macht Jesus den Pharisäern ihre Gesundheit nicht zum Vorwurf. Er meint es auch ernsthaft, wenn er sie gerecht nennt und meint es nicht etwa ironisch. Sie wissen wirklich um Gott und nehmen seine Gebote ernst. Aber sie beschränken sich auf sich selbst und helfen nicht denen, die sie Sünder nennen. Jesus beruft sich auf ein Bibelwort, auf den Propheten Oseas, denn an Frömmigkeit habe ich wohlgefallen, nicht an Schlachtopfern, an Gotteserkenntnis mehr als an Brandopfern. Oder kurz, wie Jesus es sagt, Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer. Die Pharisäer haben von Gott wirklich Gerechtigkeit empfangen. Aber anstatt den anderen zu helfen, dass sie gerecht werden, erheben sie sich im Stolz, richten und verurteilen und lästern Jesus, wenn er die Dämonen austreibt und die Sünde vergibt. Jesus dagegen macht wahr, was die Propheten des Alten Testamentes verkündet hatten. Jeremias im 31. Kapitel: Ist Ephraim denn mein Lieblingssohn, mein Schoßkind? So oft ich ihm drohe, muss liebend ich seiner gedenken. Für ihn schlägt darum mein Herz, ich muss mich seiner erbarmen, Spruch des Herrn. Oder beim Propheten Isaias im 65. Kapitel. Ich habe die ganze Zeit meine Hände gebreitet nach einem störrischen Volk, das auf einem Weg, der nichts tauchte, seine eigenen Dünkel nachging. So spricht der Herr. Wie man von einer Traube sagt, wenn man Saft in ihr findet, werf sie nicht weg, denn es ist Segen drin, so will ich handeln, um meiner Knechte willen, um nicht zu verderben das Ganze. Jesus sieht zunächst das Gute im Menschen. Er fürchtet sich nicht, sich mit Sündern und Zöllnern zu Tisch zu setzen. Im Gegenteil, er sagt, nicht die Gesunden bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Wir hörten es eben. Und damit knüpft er an Gedanken an, die im Alten Testament aufgeschrieben sind, und in denen Gott sich selbst und sein Kommen mit dem eines Arztes gleichsetzt. Der Prophet Ezechiel, wir hörten ihn eben in der Lesung, schreibt, die verirrten Tiere werde ich suchen, die Versprengten zurückführen, die Verletzten verbinden, die Kranken stärken und die Gesunden und Starken behüten, so spricht Jahwe, der Herr. Und im Psalm 103 singen wir, er ist es, der alle Schuld dir verzeiht, der all deine Krankheiten heilt, der dein Leben bewahrt vor dem Untergang. Und nochmals der Prophet Jesajas im 61. Kapitel. Mich hat der Herr gesalbt, mich gesandt, den Demütigen die frohe Botschaft zu bringen. Er hat mich gesandt, die gebrochenen Herzen zu heilen, den Gefangenen Freiheit, den Gebundenen Erlösung, ein Gnadenjahr des Herrn zu verkünden. Das ist die Stelle, die Jesus am Sabbat in der Synagoge zu Nazareth, seiner Heimatstadt, seinen Zuhörern vorlas und an die er seine Predigt anschloss, die ja damit endet, dass die Nazarethaner ihn aus der Stadt hinaustrieben und ihn den Berg hinabstürzen wollten. Dasselbe ist ja auch ausgesagt in den Gleichnissen, die Jesus erzählt. Im 15. Kapitel bei Lukas das Gleichnis vom verlorenen Sohn, von der verlorenen Drachme, vom verlorenen Schaf. So auch die Makarismen, die Seligpreisungen der Bergpredigt. Das wichtigste Beispiel für die Gedankenwelt Jesu ist das eben erwähnte Gleichnis vom verlorenen Sohn. Sowohl in der Kennzeichnung des Pharisäers in dem älteren Bruder, wie der erbarmenden Liebe Gottes zu dem jüngeren, verlorenen Sohn. Auffallend ist, dass die Pharisäer sich an die Jünger Jesu wenden und nicht an ihn selbst. Ob es sich hier um eine spätere Debatte in der jungen Christengemeinde handelt, die erst nachträglich in das Leben Jesu und in diese Tischgemeinschaft zurückprojiziert wurden, wir wissen es nicht. Das Neue, Befremdliche an Jesus ist seine Hinwendung zu den Sündern. In der frühen Christengemeinde kommen zwar auch Pharisäer zum Glauben, in der Apostelgeschichte im 15. Kapitel lesen wir, aber einige, die aus der Partei der Pharisäer zum Glauben gekommen waren, und so weiter. Aber Jesus richtet selbst seinen Ruf zunächst nicht an sie, sondern an die Sünder. Und dieser Ruf heißt Tischgemeinschaft. Bei Matthäus im 11. Kapitel lesen wir, denn es kam Johannes, so spricht Jesus, er aß nicht und trank nicht. Da sagen sie, er hat einen Dämon. Es kam der Menschensohn, er aß und trank. Da sagen sie, seht den Schlemmer und Trinker, den Freund von Zöllnern und Sündern. Und es rechtfertigte sich die Weisheit in ihren Werken. Ist doch das Mahl auch die konstante Bezeichnung, das Bild für die messianische Zeit. Wir hörten es bei Matthäus im 8. Kapitel. Ich sage euch aber, so spricht Jesus, viele werden von Osten und Westen kommen und mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreiche zu Tische liegen. Die Söhne des Reiches aber werden hinausgestoßen in die Finsternis draußen. Jesus geht zu den Sündern wie der Arzt zu den Kranken. Er kümmert sich nicht um jüdische Ritualgesetze, wo es um den Menschen und sein Heil geht. Dadurch unterscheidet er sich von den Pharisäern, denen die genaue Einhaltung der 623 Gebote und Verbote, die sie aus dem Gesetz des Moses gefolgert hatten, wichtiger war. Wir müssen die Konsequenz der Pharisäer und den Ernst, mit dem sie die Ehre Jahwes und für das Volk Israel eiferten, bewundern. Aber ablehnen müssen wir ihre Eingrenzung des sittlichen und religiösen Handelns auf eine bestimmte Gruppe von Menschen und auf die äußere Korrektheit. In unseren Einübungen in die Nachfolge Christi, die wir vorigen Sonntag verteilten, heißt es, alle guten Werke haben vor Gott nur Wert, wenn sie im Glauben an den gekreuzigten und auferstandenen Herrn und aus der Gesinnung der Gottes- und Menschenliebe getan werden. Herr, gib uns den Ernst und die Konsequenz der Pharisäer, einzutreten für dich und dein Gebot, aber bewahre uns vor ihrem blinden und unerleuchteten Eifer. Lass uns nie aburteilen über andere. Bewahre uns vor vorschnellem Wort. Bewahre uns auch davor, die zu verachten, die anders denken als wir. Lass uns solidarisch werden mit allen, die das Gute wollen und tun. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.